Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, die Brüder Löwenherz, Madita, Kalle Blomqvist, die Kinder aus Bullerbü, Karlsson vom Dach, Rasmus und der Landstreicher, Ronja Räubertochter. Sie alle hat eine Frau erfunden, Astrid Lindgren. Am 28. Jänner 2002 ist die schwedische Autorin im hohen Alter von 94 Jahren verstorben. Zu ihrem 20. Todestag spüren wir ihrem Leben und ihren unsterblichen Figuren nach. Und zwar mit der Expertin Katrin Wexberg. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stube, der Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur. Musik aus dem Film Ronja Räubertochter begleitet uns.
Astrid Lindgren wurde am 14. November 1907 auf einem Bauernhof, mein Schwedisch ist leider ganz schlecht, ich bitte also gleich alle des schwedischen kundigen Hörer und Hörerinnen, mich zu entschuldigen. Man schreibt es Näs, außerhalb der südschwedischen Kleinstadt Vimmerby geboren. Sie hat ihre Kindheit eigentlich immer so als sehr glücklich beschrieben, also eingebunden in Geborgenheit und Freiheit. Sie war offensichtlich schon als Kind sehr bücherbegeistert, hat gern Bücher gelesen, hat mit ihren Geschwistern gerne Bücher nachgespielt und durfte deshalb auch länger als damals eigentlich üblich in die Schule gehen. Also sie waren nicht nur 3 Jahre in der Volksschule, wie es eigentlich für Bauernkinder zu der Zeit üblich war, sondern war dann noch 6 Jahre weiter in der Schule. Und hat dann die Möglichkeit gehabt, als junges Mädchen als Volontärin bei der Lokalzeitung anzufangen und also so erste Erfahrungen mit dem Schreiben zu sammeln. Dieser berufliche Erfolg brachte aber auch einen biografischen Wendepunkt mit sich, den sie, glaube ich, so ihr ganzes Leben lang ein Stück weit mit sich herumgetragen hat. Sie hat eine Affäre mit ihrem Chef, also Affäre mit heutigem Blick könnte man es auch ein bisschen als Machtmissbrauch sehen. Sie wurde von ihrem Vorgesetzten schwanger, der 30 Jahre älter war als sie, der selbst schon 7 Kinder hatte, wovon das Älteste mit ihr in der Schule war und also eigentlich in ihrem Alter war. Was natürlich in der damaligen Zeit unehelich und jung und ein verheirateter Mann irgendwie eine ganz, ganz schwierige Situation war. Sie hat das dann sehr tatkräftig gelöst. Sie ist nach Stockholm gegangen, hat dort eine Ausbildung als Sekretärin begonnen, hat dann ihren Sohn anonym in einem Spital auf die Welt gebracht und dann in den ersten 3 Lebensjahren bei einer Pflegefamilie in Dänemark untergebracht. Und sie hat da nie viel drüber gesprochen, aber das war sicher für sie eine natürlich sehr schmerzliche, sehr prägende Erfahrung, weil sie natürlich eigentlich das Bedürfnis hatte, ihrem eigenen Kind auch eine Kindheit in Geborgenheit und Glück zu ermöglichen. Und wenn man das weiß, fällt einem schon an vielen ihrer Texte auf, dass dieses Motiv des Elternlosen, des zu Tröstenden, des verlassenen Kindes einfach ein ganz wichtiges ist, was sich natürlich vor diesem biografischen Hintergrund irgendwie nochmal ganz anders liest, als wenn man den Text quasi ganz unbefangen liest. Sie hat dann später geheiratet, einen Kollegen, den sie quasi in einer Arbeitsstelle kennengelernt hat, hat 1934 noch ein 2. Kind bekommen, ihre Arbeit als Sekretärin wieder aufgenommen. Unter anderem hat sie Schreibarbeiten für einen Kriminologen irgendwie erledigt, was ich irgendwie eine spannende Aufgabe finde und was ihr natürlich auch Fachwissen gebracht hat, das sie dann später für Krimis wie Kalle Blomqvist irgendwie gut einsetzen konnte. Ab den 1940er Jahren hat sich dann das literarische Schreiben intensiviert. 1944 ist ihr erstes Buch erschienen mit dem aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen herzigen und lustigen Titel Britt Marie erleichtert ihr Herz. Also wirklich so ein Mädchenbuch im klassischen Sinn, das wahrscheinlich heutzutage die wenigsten Leser und Leserinnen noch kennen. Und 1941 war aber eigentlich so quasi der wirkliche zentrale Schlüsselmoment in ihrem Leben, wie sie und ihre Tochter das auch oft erzählt haben. Da hatte ihre kleine Tochter Lungenentzündung und lag im Bett und sagte zur Mutter, erzähl mir doch von Pippi Langstrumpf. Und das hat sie als liebende Mutter natürlich getan und sich da ganz viele Geschichten ausgedacht. Und 3 Jahre später, 1944, hat sie sich selbst den Fuß verstaucht und lag also selbst mobilitätseingeschränkt im Bett und hat dann diese Geschichten von Pippi Langstrumpf verschriftlicht. Auch wieder eine legendäre, oft erzählte Geschichte, hat es dann vielen Verlagen angeboten, wurde viel abgelehnt, war natürlich gerade für die damalige Zeit auch einfach ein sehr revolutionäres und ungewöhnliches Buch. Aber es ist dann tatsächlich 1945 bei einem damals noch sehr kleinen und unbedeuteten Verlag, auch den kann ich leider nicht korrekt schwedisch aussprechen, Raben und Sjögren, ist es erschienen, im 1945, und das ist halt sicher in ihrem Werk, aber auch wirklich mit Blick so auf die Kinderliteratur der Nachkriegszeit, einfach ein ganz zentrales Werk, wo sie einerseits ganz viele literarische Traditionen aufgegriffen hat, andererseits aber auch einfach ein ganz neues, ganz innovatives, sehr, sehr fortschrittliches Bild von Kindheit und von Kindern gezeichnet hat. Das war sicher auch was, was sie so insgesamt irgendwie ausgezeichnet hat, dass sie in ihrer Sicht auf Kinder, auch sowohl auf literarische Kinder als auch auf die reale Kinder, einfach für ihre Zeit ganz, ganz modern war. Also es gibt zum Beispiel das schöne Zitat von 1948 in einer Debatte um die Rechte von Kindern im Magazin Husmodern, Deutsch die Hausfrau. Schon das ist ja aus heutiger Sicht irgendwie großartig, dass es damals Magazine gab, die Hausfrau geheißen haben. Also in die Hausfrau hat sie 1948 schon formuliert, gebt den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann stellen sich die guten Manieren ganz von selbst ein. Bisschen ein unbekannterer Aspekt aus ihrem Leben war, dass sie eigentlich ihr ganzes Berufsleben lang dann in jenem Verlag, Raben und Sjögren, wo Pippi Lang schon verschieden ist, halbtags als Lektorin und stellvertretende Verlagschefin gearbeitet hat. Also sie hatte wirklich über 24 Jahre lang den Tagesablauf Vormittag daheim schreiben. Punkt 1 war sie im Verlag und hat dort bis 5 quasi Verlagsdinge erledigt. Da ist jetzt gerade ein Buch dazu erschienen von Kjell Bolund, die unbekannte Astrid Lindgren ihrer Zeit als Verlegerin, was ich irgendwie einen total spannenden Aspekt nochmal fand, ihrer Biografie, dass sie als dann auch schon sehr erfolgreiche Autorin wirklich bis zu ihrer Pensionierung noch Werke von anderen Autoren und Autorinnen betreut hat, war sicher auch nicht immer eine leichte Doppelrolle. Also manche hatten sich auch berechtigterweise ein bisschen Sorge, wie das quasi gehen soll, dass die bekannte Kollegin da jetzt ihre Texte lektoriert. Aber sie dürfte das wirklich sehr, sehr gerne und auch mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut gemacht haben. Was in ihrer Biografie noch ein bisschen so ein traurigerer Aspekt ist, ihr Mann Sture Lindgren war Alkoholiker und ist schon sehr früh gestorben. Also sie war schon mit 46 Jahren Witwe, hat aber dann in ihrem weiteren Leben ganz, ganz intensive Freundschaften, vor allem zu Frauen, teilweise noch zu Kindheitsfreundinnen irgendwie weitergepflegt. Und da ist eine ganz schöne quasi Seitenlinie auch dieser Freundschaften. Sie hat ja Zeit ihres Lebens unglaublich viel Post von Kindern gekriegt. Also da gibt es irgendwie total nette Fotos, wo wirklich postsäckeweise sich in ihrer Wohnung irgendwie die Briefe von begeisterten Lesern und Leserinnen gestapelt haben. Und mit einem dieser Mädels, die war, glaube ich, wie sie den ersten Brief geschrieben hat, 12, hat sich dann wirklich über Jahrzehnte eine Brieffreundschaft ergeben. Wo also dieses junge Mädchen, die hatte einfach halt auch kein leichtes Leben mit vielen Sorgen und Problemen und auch ein bisschen so psychischen Beeinträchtigungen. Und sie hat der geantwortet, wirklich über Jahrzehnte hinweg, und hat aber in diesen Briefen quasi nicht nur die Jugendliche beraten, sondern auch sehr offen auch von ihren eigenen Themen und ihren eigenen Schicksalsschlägen ihr erzählt. Dieser Briefwechsel ist vor ein paar Jahren auch als Buch erschienen mit einem total schönen Titel »Deine Briefe lege ich unter die Matratze«, ein Briefwechsel 1971 bis 2002, wo also diese Briefe wirklich unzensiert abgedruckt worden sind, liest sich total spannend, total fein. Natürlich auch ein Stück weit ein Zeitdokument und auch eine ganz schöne Einblick irgendwie so in das Leben dieser Frau. Sie ist ja recht alt geworden, sie ist mit im hohen Alter von 94 gestorben, am 28. Jänner 2002, eben nahezu exakt vor 20 Jahren. Besonders schön war der Termin, dass ihr Begräbnis dann am 8. März stattgefunden hat, also am Internationalen Frauentag, was die Familie irgendwie sehr begrüßt hat. Seit diesem Jahr verleiht die schwedische Regierung den Astrid Lindgren Gedächtnispreis, den Alma Award. Das ist der höchst dotierte Kinder- und Jugendliteraturpreis weltweit. Kinder- und Jugendliteratur ist ja eher so ein Bereich, wo es mit dem Geld irgendwie nicht unbedingt so gut ausschaut. Das ist ein wirklich anständig bezahlter Preis, ist ja auch Schweden. Den haben so renommierte Künstler, Künstlerinnen wie Wolf Erlbruch, Sean Tan schon bekommen. Und auch ein besonders schöner Querverweis zur österreichischen Kinderliteratur. Im ersten Jahr der Preisvergabe 2003 hat ihn Christine Nöstlinger bekommen. Also quasi unser, wenn man so sagen will, österreichisches Pendant oder halt für die österreichische Kinderliteratur einfach auch eine sehr, sehr prägende Figur. Im Sinn der Autoren werden mit diesem Preis aber nicht nur konkrete Personen, sondern auch Leseförderungsinitiativen weltweit ausgezeichnet, was ich irgendwie auch einen schönen Aspekt finde, dass es da nicht nur darum geht, literarisches Schreiben zu würdigen, sondern auch einfach all jene Menschen zu würdigen, die sich fürs Lesen und für die Literaturförderung einsetzen.
Rund 90 Bücher hat Astrid Lindgren geschrieben. Sie sind in etwa 100 Sprachen übersetzt worden.
Man kann wirklich sagen, dass sie eine der meist übersetzten Autorinnen überhaupt ist. Und bemerkenswert ist auch, dass sie in ganz unterschiedlichen Gattungen gearbeitet hat. Also ich habe schon erwähnt, Kalle Blomqvist, das waren Krimis. Es gibt fantastische Romane, es gibt Erzählungen, es gibt Bilderbücher. Also das ist wirklich ein ganz, ganz breites Oeuvre, wo sich auch unterschiedlichste Interessen und unterschiedliche Lesealter einfach was finden können. Ein ganz zentrales Thema, ich habe es vorher schon angedeutet, ist sicher die Kindheit. Also wenn man jetzt so quasi einen oberflächlichen Blick auf das Werk von Astrid Lindgren wirft, denkt man sich sicher, ja, das ist so die Kindheitsidylle, Bullerbü, Michel aus Lönneberger, da gibt es Streiche, da gibt es einfach dieses Landleben, auch einfach mit sehr, sehr viel Autonomie und sehr, sehr viel Freiheit für die Kinder. Gleichzeitig war sie aber, und da war sie sicher halt zu ihrer Zeit auch wirklich eine Vorreiterin, jemand, der auch sehr ungeschminkt über die schwierigen Seiten des Lebens und damit auch der Kindheit geschrieben hat und die auch nie versucht hat, was ja immer ein sinnloser Versuch ist, die Kinder davor zu bewahren. Also es gibt zum Beispiel auf das bin ich jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch wieder gestoßen, ein ganz entzückendes Bilderbuch, Der Drache mit den roten Augen. Das ist wie die Bullerbü-Geschichten von Ilon Wikland illustriert und man würde sich denken, das ist halt eine nette, fantastische Geschichte mit einem kleinen Drachen und das ist es auch. Es setzt wirklich in so einem Bullerbü-Charme ein. Die Sau hat einen Wurf und außer den Ferkeln kommt ein kleiner Drache auf die Welt, den die Kinder dann irgendwie ganz liebevoll aufziehen und sich um den kümmern. Und eines Tages folgt dann aber dieser Drache einfach seiner Bestimmung und als Drache und fliegt in den Sonnenuntergang. Und das Buch endet dann wirklich damit, dass es irgendwie heißt, ja, das könnte ich Ihnen eigentlich vorlesen. Ich kann Ihnen ja leider die Bilder im Radio nicht so gut zeigen, aber vorlesen geht auch im Radio ganz gut. Also eben, dass der Drache fliegt in den Sonnenuntergang und die letzten beiden Sätze des Bilderbuchs sind dann: An diesem Abend habe ich kein Märchen gelesen, ich lag unter der Decke und weinte um unseren grünen Drachen mit den roten Augen. Und das ist, finde ich, für ein Bilderbuch schon auch aus heutiger Sicht immer noch ein sehr radikaler Schluss. Da gibt es keinen Trost, da gibt es auch irgendwie nicht ein, aber ich, dem Drachen geht es jetzt sicher gut oder wir hatten eine schöne Zeit miteinander, sondern das endet wirklich mit diesem Abschiedsschmerz und das darf dann auch so stehen bleiben. Und darin war sie sicher auch einzigartig, wie sie Kinder da halt auch einfach ernst genommen hat, in dass halt manche Dinge auch einfach traurig sind und man sie sich auch nicht schönreden braucht. Lindgren ist, und da bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige unter den Lesern und Leserinnen, ganz stark auch durch eine Verfilmung geprägt. Das ist sicher Ronja Räubertochter. Also das war einfach ein Film, den ich als Kind sehr, sehr gerne gesehen habe, der mich total fasziniert hat, wie da die fantastischen Wesen, die in diesem Wald irgendwie hausen, gestaltet wurden. Das war so einerseits schon noch ein bisschen gruselig und beunruhigend, aber auch sehr, sehr faszinierend. Und aus heutiger erwachsener Expertinnen-Sicht finde ich an dem Text halt so bemerkenswert, wie sie es schafft, da einerseits wirklich so dieses große Thema, das für sie persönlich auch ein wichtiges Thema war, das Zusammenleben Mensch-Natur irgendwie zu beschreiben und zu erzählen. Gleichzeitig aber auch quasi eine Art, ohne dass es eine Liebesgeschichte ist, eine Art Romeo und Julia Geschichte zu erzählen von diesen beiden Räuberskindern, die eigentlich aus verfeindeten Familien stammen und sich aber befreunden. Dann natürlich sich auch als großes Thema des Buches so diese Ablösung von der Familie, eine Entscheidung treffen, die der geliebte Vater nicht gut heißt und nicht gut findet. Und auch in diesem Buch halt keine Scheu davor, große Lebensthemen anzusprechen. Da gibt es ja eine ganz herzergreifende Szene, wo so quasi einer der ganz alten Räuber, der Glatzenpär, der einfach immer da war, stirbt, weil er halt alt ist und das halt einfach der Lauf des Lebens ist. Und nicht nur die Ronja, sondern auch ihr Vater, der eigentlich immer sehr starke und sehr brummige Räuberhauptmann Mattis völlig verzweifelt ist und weint und dann eben auch von seiner Frau und seiner Tochter sehr liebevoll getröstet wird. Also auch da war sie sicher, was Geschlechterrollen betrifft, eine sehr fortschrittliche Autorin, weil das für sie ganz klar und ganz selbstverständlich war, dass auch ein Mann und dass auch ein Räuberhauptmann weinen darf.
Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig.
Astrid Lindgrens Bücher werden auch heute noch, bis zu 75 Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, gelesen und gekauft. Manchmal erhalten sie ein neues Erscheinungsbild. Katrin Wexberg hat ein paar Beispiele dafür mitgebracht.
Wenn man sich die Pippi halt zum Beispiel in zwei verschiedenen Illustrationsvarianten anschaut, quasi in der alten Fassung mit den Rolf Rettich-Illustrationen, die auch ein bisschen noch so diesen, ich weiß nicht, ob er in der DDR gelebt hat, aber ich würde es mal flapsig sagen, DDR-Charme haben. Und dann sind, ich glaube, zum 100. Geburtstag, damals sind neue Illustrationen von Katrin Engelking erschienen, die einfach sehr viel gefälliger, sehr viel lieblicher, aber auch total nett und total ansprechend sind. Das ist halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits könnte man sagen, okay, das ist jetzt die totale Kommerzialisierung und Weichzeichnung. Das ist nicht die Urpipi und das ist irgendwie schlecht, das auch so ein Stück weit an den Zeitgeschmack anzupassen. Andererseits ist das natürlich auch eine große Chance, dass auch Kinder und natürlich bei der Kinderliteratur auch immer ganz zentral auch buchkaufende Erwachsene sich nicht denken, ein bisschen aus der Zeit gefallen, sondern da halt auch weiterhin gern hingreifen. Noch ein bisschen steiler ist es bei der Ronja, die ist im Original auch von Ilon Wickland illustriert worden in den deutschen Übersetzungen. Und da gibt es mittlerweile einfach eine Ausgabe, das Buch zur TV-Serie, wo man sich auf den ersten Blick denken würde, oh, das ist doch die modernisierte Heidi, ganz andere Zeit, ganz anderes Werk, weil es da scheinbar eine japanische Manga-Serie gab. Ronja Räubertochter und wo man sich halt dann gedacht hat, das kommt vielleicht auch ganz gut an, wenn man das Buch mit halt ausgewählten Bildern aus der Zeichentrickserie ergänzt. Finde ich wirklich eine differenziert zu betrachtende Frage, weil natürlich auch so lockt man Kinder zum Lesen. Also so wie ich vorhin auch zugegeben habe, ich habe ganz sicher zuerst den Film gesehen von Ronja Räubertochter, bevor ich das Buch gelesen habe, kann natürlich heutigen Kindern ähnlich gehen, dass sie sich denken, ah, das habe ich heute wahrscheinlich nicht mehr im Fernsehen, sondern auf Netflix oder einer sonstigen Streaming-Plattform gesehen. Das hat mir gedacht, dann schaue ich auch in das Buch rein. Ist natürlich gerade für die Leseförderung und so das Hinführen zum Lesen irgendwie spannend. Dann gibt es noch ein Buch, das sozusagen gleichzeitig alt und ganz neu ist, das ich Ihnen gerne vorstellen wollte. Mio, mein Mio ist ein Text, den man auch ganz stark einfach vor diesem autobiografischen Hintergrund, sie selbst musste sich ganz am Beginn von ihrem neugeborenen Sohn quasi trennen, lesen kann. eigentlich eine märchenhafte Geschichte, ein Kunstmärchen, wo ein weißer Junge, der irgendwie in recht tristen Verhältnissen aufwächst, dann in so eine Art fantastische Welt kommt, dort drauf kommt, dass sein imaginierter Vater eigentlich der König dieser Welt ist und sich gegen einen bösen Ritter bewähren muss. Also aus heutiger Sicht, jetzt so beim Wiederlesen, erinnert es einen schon noch ein bisschen an Harry Potter, aber natürlich auch an ganz, ganz viele andere Stoffe der Weltliteratur. Und das ist jetzt quasi vor 3 Wochen, also am 8. Jänner, erst herausgegeben. Ich musste in Wiens Buchhandlungen einige Zeit suchen, bis ich es wohl schon gefunden habe. Ist mit Illustrationen von Johan Egerkrans erschienen. Das ist ein ganz, ganz spannender schwedischer Illustrator. Und der macht da ganz, ganz eindrucksvolle Bilder. Es ist auch von der Buchgestaltung her total schön. Die Schrift am Titel ist irgendwie in Gold gesetzt. Also ist, finde ich, jetzt auch so zum 20. Todestag quasi ein schönes Geschenk, das man ihr da mit dieser neuen Buchvariante gemacht hat.
Für alle, die noch mehr in Astrid Lindgrens Leben und Werk eintauchen möchten, hat Katrin Wexberg jetzt noch 2 Tipps.
2018 gab es einen ganz feinen Film von Pernille Fischer-Christensen, Astrid, wo Alba August die junge Astrid Lindgren verkörpert und wo sozusagen genau diese Lebensphase, dieses jungen Schwangerwerden, diese schwierige Entscheidung, das Kind hergeben müssen, dieses Bemühen, sich trotzdem einfach eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen, einfach cineastisch, finde ich, sehr, sehr gelungen und sehr einfühlsam umgesetzt worden ist. Und wie das heutzutage ist, zuletzt auch noch ein Web-Tipp: www.astridlindgren.com/de ist sozusagen die offizielle Astrid Lindgren Homepage, die von der Astrid Lindgren Company, die auch wirklich von Lindgrens Familie noch mitbetreut wird, bespielt wird und die einfach wirklich unglaublich viel Material und Hintergrundinformationen anbietet. Also gleich auf der Startseite findet man dieses ganz ikonische Foto, wo Lindgren mit einer weißen Taube zu sehen ist. Das total schön ist, man findet wirklich zu jedem Buch, zu jeder Figur feines Bildmaterial, ganz viele Informationen. Ist wirklich irgendwie ganz, ganz, ganz fein, wenn man sich da ein bisschen vertiefen will. Zum Beispiel eine total witzige Information, die ich dort gefunden habe, ist die Tatsache, dass bevor das Buch Ronja Räubertochter herausgekommen ist, war der Name Ronja eigentlich weitgehend unbekannt. Und heute gibt es in Schweden ca. 6.000 Frauen und 4 Männer mit dem Vornamen Ronja. Und noch kurioser, das weiß ich allerdings nicht von der Homepage, sondern von Wikipedia, ist es beim Namen Matita. Das war eigentlich eine Wortschöpfung der Übersetzerin Anna-Lise Kornitzki. In der schwedischen Fassung war der Name der Hauptfigur Madicken, eine Koseform von Margareta, und das erschien ihr dann fürs Deutsche irgendwie zu schwedisch. Deshalb hat sie es in der deutschen Übersetzung als Matita gelöst, und das ist ja mittlerweile auch ein gar nicht so seltener Name für kleine Mädchen. Finde ich irgendwie auch ein schönes Beispiel so für den Einfluss von Lindgren weit übers Literarische hinaus, dass sie quasi Mädchenvornamen erfunden hat mit ihren Büchern. Wie gesagt, ein ganz großes Thema bei Astrid Lindgren ist die Kindheit, auch so das Erinnern an die eigene glückliche Kindheit, auch ein bisschen so diese Sehne nach der Kindheit, die ja für uns alle einfach unabänderlich vorbei ist. Bis auf einzelne literarische Figuren, die sich diesem Schicksal entziehen. Also bekanntlich nehmen ja am Schluss vom 3. Band von Pippi Langstrumpf, nehmen ja Pippi, Thomas und Annika gemeinsam die Krummeluspillen, die verhindern, dass man irgendwie groß wird, aber nur, wenn man sie mit dem richtigen Spruch sagt, nämlich, liebe kleine Krummelus, niemals will ich werden groß. Es ist ganz wichtig, dass man nicht groß sagt, sondern groß. Dann wird man auch nicht groß. Ich lese Ihnen das jetzt in Schluss vom 3. Band von Pippi Langstrumpf vor, wo also sozusagen die 3 gerade die Pillen genommen haben und dann Tommy und Annika durch das Fenster der Villa Kunterbunt die Pippi beobachten, wie sie dort sitzen und versonnen auf eine Kerze schaut. Dort war Pippi. Sie würde immer da sein. Es war wunderbar, daran zu denken. Die Jahre würden vergehen, aber Pippi und Thomas und Annika würden nicht groß werden. Natürlich, wenn die Kraft aus den Krummeluspillen nicht herausgegangen war. Neue Frühlinge würden kommen und neue Sommer, Herbst und Winter würde es werden, aber ihr Spiel würde niemals aufhören. Morgen würden sie ein Schneehaus bauen und einen Skihügel vom Dach der Villa Kunterbunt herabmachen. Wenn es Frühling wurde, würden sie in die hohle Eiche klettern, wo Limonade wuchs. Sie würden Sachensucher spielen und auf Pippis Pferd reiten. Sie würden im Holzkasten sitzen und Geschichten erzählen. Manchmal würden sie vielleicht auch nach der Takatuka-Insel reisen und Momo und Moana und all die anderen besuchen, aber sie würden immer wieder zur Villa Kunterbunt zurückkehren. Ja, das war ein wunderbar tröstlicher Gedanke. Pippi würde für immer in der Villa Kunterbunt bleiben. Wenn sie hierher schauen würde, dann könnten wir ihr zuwinken, sagte Thomas. Aber Pippi starrte nur träumerisch vor sich hin. Dann löschte sie das Licht aus. Finde ich so zum Ende unseres schönen Gesprächs auch einfach einen total schönen Gedanken. Astrid Lindgren ist seit mittlerweile 20 Jahren nicht mehr in leiblicher Form unter uns, aber ihre Werke und ihre Geschichten und ihre wunderbaren Figuren werden für immer bei uns bleiben.